Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Maike Rosenplinter.
Grundgesetz kennen wir. Haben wir seit 1990 als demokratische Verfassung für ganz Deutschland. Davor war es ein Provisorium seit 1949 für Westdeutschland. Das Grundgesetz beruht in vielen Bereichen auf der Weimarer Verfassung. Die wurde 1919 als Verfassung des Deutschen Reichs verabschiedet. Die wiederum hat viele Ideen übernommen aus der Paulskirchenverfassung, die 1849 während der Deutschen Revolution 1848-49 in der Frankfurter Paulskirche verabschiedet wurde. Aber auch diese Verfassung hatte Vorbilder. Es gab weltweit drei moderne demokratische Verfassungen, die schon im 18. Jahrhundert existiert haben. Die jakobinische Verfassung in Frankreich, die wurde verabschiedet 1793, ist aber nie in Kraft getreten. Dann gab es die erste demokratische Verfassung in Europa, die Verfassung von Polen-Litauen. Die wurde am 3. Mai 1791 verabschiedet. Und dann gab es die erste moderne Demokratie der Welt, 1787 in den USA mit der Verfassung der Vereinigten Staaten. Von diesen drei frühen modernen demokratischen Verfassungen gilt die französische von 1793 als die fortschrittlichste, wird aber oft vergessen. Und deshalb ist sie Thema in dieser Eine Stunde History.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo.
Sei gegrüßt. Aber bevor es losgeht, muss ich noch einen kleinen Hinweis geben. Wir sind nämlich live on stage in Gotha in der Stadthalle am 26.06. um 19 Uhr. Das Thema wird sein Junge Pioniere. Der Eintritt ist frei. Aber bitte anmelden bei deutschlandfunknova.de. Und da gibt es einen Button und da findet man alles Weitere. Und wir freuen uns auf euch.
Absolut. Und jetzt zurück zur jakobinischen Verfassung. Die ist von 1793. Die ist während der Französischen Revolution entstanden. In der ersten Phase dieser Revolution, also von 1789 bis 1791, da ging es um den Kampf für bürgerliche Freiheitsrechte und da gab es dann auch schon eine Verfassung, 1791. Was war darin denn das Besondere?
Es ist auf jeden Fall sehr kompliziert und man muss ein bisschen zurückblicken, wie war es nämlich vor 1789, also vor Beginn der Revolution. Da herrschte in Frankreich eine absolutistische Monarchie. Der König konnte sozusagen machen, was er wollte. Es gab keinerlei parlamentarische Kontrolle, es gab keine Verfassung, es gab nur das Gewohnheitsrecht für den König. Der König beherrschte obendrein die Wirtschaft und gleichzeitig entschied der König über Steuern und Abgaben und da hat er entschieden, den Adel und den Klerus freizustellen und die Last allein bei den Handwerkern und den Bauern zu lassen. Das ist natürlich eine riesengroße soziale Ungerechtigkeit gewesen und unter anderem eben auch die Ursache für diese Revolution.
Und das hat dann die Verfassung von 1791 verbessert?
Also wollen wir mal vorsichtig sein und sagen, ein bisschen schon. Denn einerseits behielt der König wesentliche Teile seiner Macht. Er stand an der Spitze der Exekutive zum Beispiel. Er konnte Minister ernennen und auch entlassen. Und über die Minister kontrollierte er natürlich auch die Verwaltung des Landes. Und ganz wichtig, er hatte ein suspensives Veto gegen die Beschlüsse der Nationalversammlung. Also er konnte Gesetze aufheben oder aussetzen. Andererseits aber wurden die Abgeordneten der Nationalversammlung, die Beamten und vor allem auch die Richter vom Volk gewählt. Und auf die Gerichte hatte der König keinen Einfluss und er übte auch keine Kontrolle mehr aus. Also, ganz wichtig, es gab ein Wahlrecht für Männer über 25, allerdings mit einem gewissen Steueraufkommen.
Und das war revolutionär für die Zeit.
Also aus heutiger Sicht ist es vielleicht nicht so revolutionär, aber damals war es schon eine echte Revolution. Wenige Monate zuvor übrigens, das wollen wir mal nicht vergessen, ist eine ähnliche Verfassung verabschiedet worden, du hast sie schon erwähnt, von der Sejm in Warschau, also in Polen-Litauen. Und es war das erste Mal, dass ein Parlament in Europa eine Verfassung in Kraft gesetzt hat. Sowohl die polnische als auch die französische Verfassung von 1791 waren also, man kann es nicht anders sagen, Meilensteine der Verfassungsgeschichte. Hinter beiden nämlich steckt die Aufklärung, Rousseaus Volkssouveränität und Montesquieus Gewaltenteilung. Und das mündete in einer konstitutionellen Monarchie. Der König war also gebunden an eine Verfassung und Gesetze. Und das war 1791 tatsächlich revolutionär.
Heißt aber, innerhalb von wenigen Monaten wurden zwei Verfassungen in Europa verabschiedet, in denen neben dem König auch ein demokratisch gewähltes Parlament die Macht hatte. Das hat in anderen europäischen Ländern mit Königshäusern an der Spitze sicher nicht ganz so gut gefallen, oder?
Ja, wir werden gleich noch mehr dazu hören, aber das kann man sich ja auch vorstellen. Die hielten absolut nichts davon, weil sie nämlich ein Ausbreiten dieser Idee fürchteten und sie schmiedeten antifranzösische Koalitionen, weil das, was in Frankreich geschah, ein Frontalangriff war auf das sogenannte Gottesgnadentum der europäischen Monarchien.
Und dieses Mehr, das Matthias eben schon angekündigt hat, das übernimmt Susanne Lachen nicht, Professorin an der Uni Bayreuth und Fachfrau für die Französische Revolution. Hallo, Frau Lachen nicht.
Hallo.
Die Französische Revolution, die war ja mit dieser ersten Verfassung von 1791 noch nicht zu Ende. Das Ganze ging ja weiter bis 1799 und auch danach gab es noch mehrere weitere Verfassungen. Aber diese erste, war die ein Meilenstein der Revolution?
Ja, auch wenn sie nicht sehr lange gehalten hat, nämlich fast nur ein Jahr. Also sie wird im September 1791 erlassen, vom König gebilligt. Er schwört auch einen Eid auf die Verfassung. Und diese Verfassung ist, wenn man so möchte, eigentlich das lang ersehnte Kind der politischen Revolution vom Juni 1789. Und kommt aber eigentlich 2 Jahre zu spät. Was wichtig ist an dieser Verfassung ist, dass sie die Menschen- und Bürgerrechtserklärung vom 26. August 1789 zu ihrem Fundament macht. Das heißt, zum ersten Mal in Europa Meinungs-, Presse- und Religionsfreiheit sowie Rechtsgleichheit herstellt und auch ein Widerstandsrecht gegen tyrannische Herrschaft. Und sie bestimmt auch, dass alle Souveränität vom Volk ausgeht. Das heißt, der König Teil der Exekutive und nicht nur von Gottesgnaden, sondern auch von Volkesgnadenkönig ist.
Souveränität vom Volk, ja, Mitbestimmung bzw. das Recht zu wählen, nicht für alle.
Nein.
Wie ist denn diese Verfassung bei den Franzosen angekommen?
Also es gibt ein Zensuswahlrecht, das heißt nur ein Fünftel der männlichen Franzosen ist aktiver Wahlbürger. Frauen und vor allen Dingen auch People of Color dürfen gar nicht wählen. Das ist etwas, was sich dann erst 1793/94 ändert. Und man kann nicht sagen, die Franzosen oder Französinnen, es hängt eben davon ab, ob das Aristokraten, Monarchisten, Patrioten oder Republikaner sind. Das Problem ist, dass eben vor Erlass der Verfassung im September 1791 die königliche Familie heimlich den Louvre verlassen und nach Varennes zu fliehen versucht hat. Und dieser missglückte Fluchtversuch von größeren Teilen der politischen Eliten beziehungsweise auch Teilen der Bevölkerung eigentlich als Hochverrat empfunden wird. Das heißt, man traut dem König eigentlich nicht mehr. Und dann kommt noch die Bedrohung durch das Ausland, durch eine Armee von sogenannten Emigrés, die vor der Revolution geflohen sind. Und es kommt auch noch mal auf den Champ de Mars, also auch vor Erlass der Verfassung, zu einer Demonstration für mehr demokratische Rechte, die dann von Lafayette niedergeschossen wird. Das heißt, die politische Stimmung ist aufgeheizt und diese Verfassung wird von einem wachsenden Teil der Bevölkerung als nicht mehr adäquat gesehen.
Und auch bei anderen europäischen Ländern, die noch in Monarchien gelebt haben, ist diese Verfassung aus Frankreich und auch die erste Verfassung in Polen-Litauen nicht so richtig gut angekommen, hat Matthias eben auch schon gesagt, weil die um ihre Macht besorgt waren?
Ja, also man ist erschrocken, man ist aggressiv, man reagiert in Bezug auf die Verfassung von Frankreich eben mit dem Aufbau einer Armee von Emigrés, das Ausland, vor allen Dingen die österreichischen Habsburger, das heißt der Bruder von Marie Antoinette, versuchen letztendlich die Revolution zurückzudrehen, den König in Frankreich wieder zu retablieren. Es gibt die berühmte Erklärung von Pillnitz vom 27. August 1791, dass das Ancien Regime in Frankreich restauriert werden soll. Und auf die Verfassung in Polen, die etliche Monate vor der in Frankreich erlassen wird, nämlich am 3. Mai 1791, reagiert vor allen Dingen das Ausland, vor allen Dingen Russland, aber auch Preußen mit dem Versuch, letztendlich Polen-Litauen endgültig zu zerstören. Das heißt, es kommt zur zweiten polnischen Teilung und zu einem Krieg gegen Polen, was sich durch diese Verfassung eigentlich als Land reformieren wollte, um eben auch zu überleben. Und letztendlich kommt es dann auch im Weiteren zu Aufständen gegen die Unterdrückung der Verfassungsbewegung bzw. der Reform in Polen, geführt von Tadeusz Kościuszko, der letztendlich nicht nur in Polen zum Freiheitshelden wird, sondern eben für alle sogenannten versklavten Völker, wie das in den Quellen der Zeit immer wieder heißt.
Naja, aber in dieser ersten Verfassung der Französischen Revolution kam der König immerhin noch vor und hatte ja auch relativ viel Macht weiterhin. Warum wurde das so gemacht?
Also einmal, weil konstitutionelle Monarchien jetzt in dieser Zeit nichts wirklich Ungewöhnliches sind. Wir haben konstitutionelle Monarchien beispielsweise auf den britischen Inseln oder wir haben auch immer noch sehr starke Formen von dualistischen Ständestaaten, das heißt mit einer starken Ständevertretung, beispielsweise auch im Herzogtum Württemberg. Das heißt, eine Mischform im Sinne einer konstitutionellen Monarchie ist in bestimmten Grenzen durchaus akzeptabel. Und das andere ist eben, dass in Frankreich selber sehr unterschiedliche politische Stimmen auch dominant sind, die eben letztendlich eine konstitutionelle Monarchie für das äußerst Mögliche halten. Und es kommt eben auch die Bedrohung der Truppen durch des Königs, aber auch die Bedrohung des Auslands von außen, die eben dazu führen, dass man doch versucht, eine moderate und möglichst viele politische Parteien vereinende Lösung zu finden. Aber wie gesagt, das hält nicht sehr lange.
Wurde diese Verfassung von 1791 denn auch irgendwie mit Wahlen legitimiert und dann auch tatsächlich umgesetzt?
Ja, also die Wahlen finden statt. Es wird die Konstituante, also die Nationalversammlung, die sich ja aus der Einberufung der Generalstände herausgebildet hat, die wird am 1. Oktober 1791 durch eine neue Legislative abgelöst, in der 745 Abgeordnete sitzen und die letztendlich das, was in der Verfassung eben im September 1791 auch steht, versuchen dann auch politisch umzusetzen. Das Problem ist eben, dass die Repräsentation von einem zu geringen Teil der französischen Bevölkerung in dieser Verfassung noch verankert ist und dass eben letztendlich schon direkt nach dem Zusammentreten dieser neuen Legislative im Oktober 1791 die Fragen nach der Rolle des Königs, des Hochverrats wegen der Flucht nach Varennes zutage treten und eben die Kritik an dieser Verfassung lauter wird. Aber sie wird umgesetzt, im Unterschied zur Verfassung von 1793, die ja nie in ihrer ganzen demokratischen Form nie umgesetzt worden ist.
Und darüber reden wir gleich auch nochmal ausführlicher. Susanne Lachenicht war das. Sie ist Historikerin an der Uni Bayreuth und war bei uns zu Gast in der Einstunde History. Danke Ihnen, Frau Lachenicht.
Danke Ihnen.
Die Verfassung von 1791 wurde zwar verabschiedet, wurde dann aber ja nach 2 Jahren schon wieder von einer anderen Verfassung abgelöst. Matthias, warum denn das?
Naja, inzwischen war eine ganze Menge passiert. König Ludwig XVI. War hingerichtet worden. Es gab den ersten Koalitionskrieg gegen Frankreich. Im März 1793 war das Revolutionstribunal ins Leben gerufen worden. Es war ein Gerichtshof für Urteile gegen Revolutionsgegner. Die Urteile waren nicht anfechtbar. Es gab schwere innere Unruhen, einen Arbeiteraufstand im Frühjahr 1793 und den Sturz der sogenannten Girondisten. Die Errichtung einer Diktatur der Jakobiner, das waren die radikale politische Linke, die übten dann eine Terrorherrschaft aus und die verfassten die sogenannte jakobinische Verfassung von 1793.
Aber was war daran denn anders als an ihrer Vorgängerin?
Das werden wir natürlich gleich noch ein bisschen mehr auseinandernehmen, aber so viel vorweg. Der König ist nicht mehr da, die Monarchie ist abgeschafft und die erste Republik gegründet. Heute ist es die 5. französische Republik, die wir haben. Und auch das war Ausdruck der Herrschaft der Jakobiner.
Und was ansonsten noch so revolutionär war an dieser Verfassung, das hat Luisa Philipp rausgesucht.
So, du kannst heute weitermachen bei Absatz 8. Die französische Revolution ist in... und so weiter und so fort.
Okay, bin gleich startklar.
Hi, sorry. Ich bin ein bisschen spät dran. Ich mache die Regievertretung. Wo seid denn ihr gerade?
Hi, gerade erst angefangen. Seite 130, Absatz 8.
Okay, alles klar, habe ich.
So. Gut,
ich bin auch soweit. Die Französische Revolution ist in ihrem 4. Jahr angekommen, im Jahr 1793. Und es sieht gerade nicht gut aus für sie. Das Chaos im Land ist überwältigend, vor allem da im Januar 1793 auch noch der bereits entmachtete König Ludwig XVI. Als Verräter der Revolution hingerichtet wird. Und nicht nur innere Unruhen, sondern auch die Mächte von außen bedrohen das Land. Sie wollen die alte Ordnung in Frankreich wiederherstellen. Um das Land zu stabilisieren, wird im April 1793 der sogenannte Wohlfahrtsausschuss gegründet. Vorsitzender wird im Juli 1793 Maximilien de Robespierre und mit ihm beginnt eine Zeit der Schreckensherrschaft.
Sorry, dass ich da so reingrätsche, aber da fehlt doch noch die Verfassung.
Okay, Moment. Also ich habe hier nichts überlesen. Welche Verfassung denn?
Die von 1793.
Hm, Also ich hatte nur die von 1791 im Skript.
Das ist so eine wegweisende Verfassung gewesen und die wird in den meisten Zusammenfassungen einfach unterschlagen. Ich komme mal kurz rüber ins Studio.
Okay, also pass mal auf. So. Genau, schau mal. Da steht's. Also. Die französische Verfassung und die dazugehörige Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1793 war zu dem Zeitpunkt, an dem sie entstanden ist, die demokratischste Verfassung der Weltgeschichte. Und die ist es bis heute. Für ganz, ganz viele Demokratien war sie ein wichtiges Vorbild. Manche sehen in ihr sogar die Geburtsstunde des modernen Frankreichs.
Okay. Und wenn sie so wichtig und wegweisend war, warum ist sie dann nicht in meinem Skript?
Das Ding ist, sie ist nie in Kraft getreten.
Gut, dann können wir ja jetzt wieder weiter im Text.
Moment mal, das interessiert mich jetzt. Warum ist sie nie in Kraft getreten?
Nachdem der König entmachtet wird, wird Frankreich im September 1792 zur Republik ernannt. Und ab dann kümmert sich das sogenannte Comité de Constitution um eine neue republikanische Verfassung. Und der Kopf dieses Komitees, das ist der Marquis de Condorcet. Und der hat echt große Ziele mit der Verfassung vor. Der möchte, ich zitiere, da steht's, eine Verfassung für das gesamte Menschengeschlecht schaffen. Ich meine, die Verfassungen damals, die waren basically für weiße, wohlhabende Männer geschrieben. Das war schon ein krasses Vorhaben.
Und hat's geklappt?
Naja, offensichtlich nicht. Condorcets Entwurf, der wird im Februar 1793 im Nationalkonvent, heute würde man wahrscheinlich sagen, komplett zerrissen. Und zwar vor allem von der Bergpartei und deren Mitgliedern wie Robespierre. Und danach folgen dann monatelang heftige Diskussionen, bis die Bergpartei Anfang Juni die Macht im Nationalkonvent an sich reißt und nochmal ordentlich an Condorcets Ideen in den Verfassungstexten rumschraubt.
Also hat Condorcets Verfassungsentwurf gar nichts mehr mit der endgültigen Verfassung zu tun?
Im neuen Entwurf ist wirklich einiges abgeändert, aber ganz verschwindet die Vorarbeit von Condorcet nicht. Und deshalb sind die Verfassung und auch die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte aus heutiger Sicht immer noch sehr fortschrittlich. Aber klar, der Name Condorcets hat heutzutage in den Erzählungen bei Weitem nicht die Gewichtung, die ihm für die Arbeit zustehen könnte.
Aha, aber wie ging's denn dann mit dem neuen Entwurf weiter?
Am 24. Juni 1793 wird die Verfassung beschlossen. Danach darf dann das Volk Frankreichs darüber abstimmen. Diese demokratische Abstimmung, das war übrigens auch Condorcets Idee. Und am 10. August wird ausgezählt und das Volk ist natürlich mehrheitlich dafür. Aber es hatte halt nie was von der Verfassung.
Und dazu kam es, weil?
Weil die Bergpartei erklärt, dass die Situation in Frankreich und an den Grenzen Frankreichs gerade nicht stabil genug für so eine demokratische und freiheitliche Verfassung ist. Erst wenn alle Gegner der Revolution verschwinden, dann könne man sie wieder einführen. Tja, und damit mache ich jetzt hier die Klammer zu, denn da sind wir wieder da, wo ich dich vorhin unterbrochen hatte, bei der Schreckensherrschaft von Robespierre.
Okay, und wer schreibt mir das jetzt nochmal ordentlich ins Skript?
Es war ein Versprechen der Revolution, das mit dieser veränderten Verfassung von 1793 dann eingelöst wurde. Luisa Philipp hat das für uns zusammengefasst. Und auch diese zweite Verfassung, die wurde kurz danach wieder verändert. Trotzdem sagt der Autor Andreas Heyer, es war die fortschrittlichste Verfassung, deren Standards bis heute nirgendwo erreicht sind. Darüber wollen wir mit ihm reden. Hallo, Herr Heyer.
Ja, guten Tag.
Warum wurde diese erste Verfassung von 1791 überhaupt nochmal überarbeitet?
Ja, das war den historischen Gegebenheiten geschuldet, da ja die erste Verfassung nach wie vor eine monarchische Verfassung war und 1793 Ludwig der 16. ja hingerichtet worden war. Es gab also eine Verfassung mit einem Monarchen, aber es gab keinen Monarchen mehr. Und daher ergab sich halt ganz klar die Notwendigkeit, die Verfassung zu überarbeiten.
Und wieso wurde sie derart bearbeitet, wie sie bearbeitet wurde, also in eine sehr fortschrittliche?
Ja gut, das ist der Lauf, glaube ich, jeder Geschichte. Es war einfach klar, es hatte ja dann Ende 1791 die neuen Wahlen zur gesetzgebenden Versammlung gegeben. Und dort waren stärker als vorher die Jakobiner vertreten mit knapp so circa 100 Mitgliedern. Und die waren ganz stark dem Druck der Straße ausgesetzt und dadurch kam ein gewisses, ich sag mal, linkes Gedankengut auch in die gesetzgebende Versammlung hinein. Und das schlug sich dann eben auch in den Verfassungsdebatten nieder.
Hatte das Volk denn da auch irgendwas mitzureden an dieser Verfassung?
Ganz zum Schluss ja, am Anfang nein.
Inwiefern hatte es dann mitzureden?
Ja, die Verfassung wurde ja dann im Juni 1793 sehr schnell durchs Parlament gebracht und wurde ja dann ganz am Ende dem Volk zur Abstimmung übergeben. Und dort gab es ja dann eine Wahlbeteiligung von knapp 2 Millionen Franzosen, die abgestimmt haben. Und da waren 2 Millionen dafür und 18.000 dagegen.
Was war?
Also das war ein ganz eindeutiges Ergebnis.
Was war denn das Besondere oder das Fortschrittliche an dieser jakobinischen Verfassung?
Also das sind erstmal mehrere Punkte. Also wie auch ihre Gegner bekannten sich die Jakobiner ganz klar zur Republik, sie bekannten sich zum Zentralismus, zur Gewaltenteilung und diese ganzen normalen, ich nenne es mal normale Punkte, die auch heute eine Republik ausmachen, die waren dort alle durchgesetzt. Und es gab dann noch mehrere jakobinische Besonderheiten. Das war unter anderem die radikale Beseitigung aller feudalistischen Rechte. Das war ein Recht auf, heute würde man sagen, Sozialhilfe. Es war zum Beispiel auch ein Bekenntnis zum freien Unterricht, also zu Schulbildung für alle. Und viele kleine auch soziale Bausteine, die trotzdem den Linken der französischen Gesellschaft immer noch nicht weit genug gingen, aber die so umfangreich und umfassend waren, dass sie selbst heute nur in einigen Ländern umgesetzt sind. Und dazu gab es, um diesen Zentralismus nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben aufzubauen, setzten die Jakobiner ganz stark auf diese sogenannten Urversammlungen. Also in jeder Gemeinde gab es eben dann politische Ausschüsse, wo wirklich jedes Amt gewählt wurde, wo man immer wieder die da oben, also die eine Instanz drüber, kontrollierte, überprüfte. Und das machte halt sozusagen so eine Art direkt demokratischen Kern aus innerhalb einer eigentlich parlamentarischen Demokratie.
Sie war also extrem fortschrittlich. Das Volk hat sie sehr gut angenommen. Warum ist sie dann trotzdem nicht in Kraft getreten?
Ja, das Volk hat sie ja wirklich euphorisch angenommen. Es gab am 10. August 1793 dann die Feiern zur Verabschiedung der Verfassung. Und da waren in ganz Frankreich mehrere Millionen Menschen auf den Beinen. Also das gab riesige Festumzüge. In Paris waren das knapp 1,5 oder 2 Millionen Menschen, die sich daran beteiligt haben. Und da wurde den ganzen Tag durchgefeiert. Also das war der Kitt letztlich, der damals die Revolution zusammenhielt, war diese Verfassung.
Aber sie ist nicht in Kraft getreten.
Genau, sie ist nicht in Kraft getreten und zwar aus folgenden Gründen. Als die Jakobiner an die Macht kamen, da haben sie ja vorher die Girondisten ausgeschaltet und wegen der Girondisten gab es Krieg. Und die Verfassung wurde offiziell nicht in Kraft gesetzt oder halt sie wurde nicht in Kraft gesetzt, sondern sie sollte in Kraft treten ab dem Tag, wo der innere Bürgerkrieg aufhört und von außen keine kriegerische Bedrohung mehr droht.
Ist sie das denn dann?
Nein, ist sie nicht, weil vorher die Jakobiner gefallen sind. Die mussten ja die ganze Zeit eben die Fehler ihrer Vorgänger ausbaden und mussten halt eben das Land nach außen verteidigen vor allem. Und als dann nach dem Thermidor, als Robespierre und die Jakobiner gestürzt sind, da hatte ja dann die Armee, die französische, die letzten Erfolge. Und dann kam eben der Frieden 1794 und danach gab es ja aber keine Jakobiner mehr und es gab dann eben den Ansatz, wieder eine neue Verfassung zu machen. Das war dann die dritte.
Das war dann diese sogenannte Direktoriumsverfassung. Hat die denn dann funktioniert?
Naja, funktioniert ja, aber die Direktorialverfassung war dann halt wieder extrem rückschrittlich. Also die Verfassung von 1793 war ja zum Beispiel auch, dass alle Bürger wählen dürfen und gewählt werden dürfen, unabhängig vom Einkommen und Ähnlichen. Und sowohl die Verfassung von 91 als auch die von 95, die führten dann sofort wieder so einen Zensus ein, also dass man eine bestimmte Steuerleistung erbringen musste, um wählen zu dürfen und so weiter. Das war also eine relativ reaktionäre Verfassung dann wieder.
Über die Verfassung von 1793, die nie in Kraft getreten ist, habe ich gesprochen mit Andreas Heyer. Danke für die Information.
Ja, vielen Dank.
Matthias, wir machen jetzt mal einen Sprung in der Geschichte. Von 1793 zum Ende der Französischen Revolution 1799, da hat Napoleon Bonaparte dann die Macht übernommen. Er hat sich selbst 1804 zum Kaiser der Franzosen gekrönt und er wollte den Machtanspruch Frankreichs in Europa ausbauen. Es kam also zu den sogenannten Koalitionskriegen, die bis 1814-15 gingen. Und danach wurde Europa dann neu geordnet, und zwar auf dem Wiener Kongress. Dabei gab es dann auch immer wieder die Forderung, nicht die ganze Macht einem König zu geben, sondern deren Macht eben durch eine Verfassung zu regeln, also die konstitutionelle Monarchie. Haben sich diese Forderungen auf dem Wiener Kongress irgendwie durchgesetzt?
Also sagen wir so, direkt auf dem Wiener Kongress nicht, aber lang- und mittelfristig schon und da eigentlich auch sogar überall. Das beginnt 1830 in Griechenland und zwei Jahre später geht es in Belgien weiter. Auch in Frankreich gibt es konstitutionelle Monarchien mit Unterbrechungen allerdings und dann natürlich auch in Deutschland und Italien im Jahr 1871. Das kann man vielleicht als Durchbruch von Verfassungsstaaten in Europa bezeichnen. Jedenfalls sagen Verfassungsrechtler, Frankreich war ein konstitutionelles Laboratorium, weil auch Menschen und Bürgerrechte damit erklärt wurden und Grundrechte und Staatsregeln festgelegt wurden.
Aber das stand ja auch alles schon in der Verfassung der USA. War die auch ein Vorbild?
Ja, unbedingt. Die war 1787 klar definiert worden. Da gab es Menschenrechte, da gab es Abgrenzung gegen staatliche Willkür. Das sagt übrigens nichts über die Demokratie aus, denn zum Beispiel war das Wahlrecht eingeschränkt auf Geschlecht und Einkommen. Aber trotzdem, es ist die älteste, heute noch gültige Verfassung. Seit mehr als 230 Jahren haben die USA nur knapp 30 Ergänzungen vorgenommen. Also das ist wirklich eine stabile Verfassung.
Dieser Gedanke einer demokratischen Verfassung zieht sich also ab Ende des 18. Jahrhunderts durch die Geschichte. Und zwar nicht nur in einzelnen bestimmten Ländern, sondern tatsächlich weltweit. Wie diese verschiedenen Gesetzestexte sich gegenseitig beeinflusst haben, ob sie sich überhaupt gegenseitig beeinflusst haben, das bespreche ich mit Ulrike Müßig. Sie ist Expertin für europäische Rechtsgeschichte an der Uni Passau. Hallo, Frau Müßig.
Hallo, grüß Sie. Vielen Dank.
Wir sprechen in dieser einen Stunde History ja über die französische Verfassung 1793. Die erste demokratische Verfassung auf deutschem Boden gab es dann 1848-49. Das war dann 49 die Paulskirchenverfassung. Haben wir ja auch schon eine Stunde History zu gemacht. Gibt es da irgendeine Verbindung? Also beruht die eine irgendwie auf der anderen?
Also von 1793, der ersten republikanischen französischen Verfassung, würde ich keine Verbindung sehen wollen zur Paulskirchenverfassung von 1848 mit den Grundrechten und 1849 im März eigentlich beschlossen. Die Idee, die einzige Idee, die ich in der Wirkung sehen würde, ist die Faszination von rechts dem Rhein gesehen, auf links dem Rhein gesehen, die nationale Einheit. Das ist ja das, was man eben mit dieser Paulskirchenverfassung 1849 versucht hat. Aber die Konzeption zu sagen, man will eine konstitutionelle Erbmonarchie, wo die Nationalversammlung eben den Preußen zum Kaiser der Deutschen wählt, ist dann ganz anders aufgestellt als diese wirklich radikal republikanische Verfassung von 1793 mit all ihren semidemokratischen Elementen.
Ein herausragendes Vorbild ist ja auch die Verfassung der USA, hat Matthias eben erzählt, und natürlich dann auch die Unabhängigkeitserklärung.
Ja.
Welchen Einfluss hatten diese beiden Texte denn auf die frühen europäischen Verfassungen, unter anderem in Polen und Frankreich?
Ja, das ist eine Frage, die man gerade in Frankreich gar nicht so gerne hört, wenn man überlegt, inwieweit eben da hier die Virginia Declaration of Rights im Juli 1776 oder auch dann die Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776 eine Vorlage gewesen sein könnten für die französische Menschen- und Rechteerklärung, die ja 1791 in der schon erwähnten Septemberverfassung zunächst einmal noch wiederholt wird. Die 1793er Verfassung verfährt dort anders von Condorcet, von diesem Mathematiker, von dem auch der erste Verfassungsentwurf stammt, haben wir da eine eigene rechte Erklärung, die vor allem herausragt, und das ist dann auch wirklich neu französisch und in keinster Weise von den amerikanischen Vorlagen hier beeinflusst, durch soziale Gewährleistungen, also Artikel 21, Artikel 22 ein Recht auf Bildung. Auch sonst muss man sagen, ist natürlich die amerikanische Unabhängigkeitserklärung oder die Monat vorher Virginia Declaration of Rights als rechte Erklärung gemeint, während die französischen Erklärungen 1789, 1793, 1791 in der Wiederholung, auch zum Beispiel letztlich noch in der Vierten Republik 1946 und der gegenwärtigen Fünften Republik, eher den Charakter einer philosophischen Absichtserklärung haben. Dann könnte man als Unterschied der Amerikaner zu den Franzosen sagen, die amerikanische Verfassung von 1787 ist letztlich nur nicht abwertend gemeint, aber im Sinne von der Beschränkung, beschränkt auf den reinen Organisationstext oder die Staatsorganisation. Und die Rechte, über die wir hier sprechen, des Einzelnen, also Life, Liberty, Pursuit of Happiness, Eigentumsrecht, Sicherheit als unveräußerliche Rechte, das sind die Rechte, die in der amerikanischen Verfassungsgebung dann letztlich erst in den Ratifizierungsdebatten als Bill of Rights ab 1791 als Verfassungsamendments diesem 1787er Text hinzugefügt werden. Und inhaltlich sehen wir jetzt außer dem schon erwähnten Unterschied hinsichtlich der sozialen Rechte, die aber spezifisch für die 1793er Verfassung sind, dass natürlich in Amerika, dem Land der großen Freiheit, das keine Erfahrung hatte mit den Ständeunterschieden des Ancien Regime, die Betonung der Gleichheit, die den französischen Erklärungen eigen ist, gar nicht erwähnt wird. Im Prinzip könnte man auch sagen, wird als selbstverständlich vorausgesetzt, that all men are equally born. Allerdings Versammlungsrecht und Petitionsrecht haben in einer amerikanischen Rechtefassung eine prominente Rolle, die so in den französischen Textfassungen nicht bekannt sind. Das wären eigentlich die prägnantesten Unterschiede. Und ja, wir gehen davon aus, dass über die Faszination über den Atlantik hinweg hinaus natürlich auch tatsächlich konkrete Beeinflussungen stattgefunden haben. Also zum Beispiel der Thomas Paine als amerikanischer Jurist war ja auch dann an der Ausarbeitung der 1793er Verfassung entsprechend mit beteiligt. Und von daher gibt es da auch ganz konkrete inhaltliche Beeinflussungen.
Das heißt, kann man irgendwie so eine Linie ziehen zwischen der Verfassung der USA 1787, dann die französischen Verfassungen 1791 und 93 und eventuell auch 1848, 49 die Verfassung des Deutschen Reichs?
Also man würde nie in der Rechtsgeschichte eine lineare Linie ziehen und von unbedingten Kausalitäten sprechen. Ich denke, die Forschung wählt momentan eher den Ansatz der Migration of Constitutional Ideas, also dass es eben bestimmte Verfassungsprinzipien gibt, wie zum Beispiel das republikanische Prinzip, die Frage nach der Repräsentation, Gewaltenteilung, Souveränität der Nation oder monarchisches Prinzip, also allgemeines Wahlrecht, direkte Demokratie oder eben repräsentiert, dass diese großen Organisationsentscheidungen, wie Staatlichkeit rechtlich verfasst werden soll, dass die eben in den verschiedenen Diskursen der Länder zwischen diesen Diskursen und deren Protagonisten hin und her wandern und dadurch eben eine konkrete inhaltliche Beeinflussung stattfindet. Und was wir auch beobachten können, das ist ganz spannend, dass bei an manchen zentralen, man würde fast sogar sagen aus juristischer, staatsorganisationsrechtlicher Sicht neuralgischen Punkten, so große klingende Begriffe wie zum Beispiel die Souveränität der Nation verwendet wird. Und wir dann sehen, dass die in weiteren Texten, man könnte frech sagen, abgeschrieben, adaptiert, übernommen wird, obwohl wir eine wirkliche Bedeutungsverschiebung haben. Das würde ich eher in die anthropologische Ecke, dass der Mensch bequem ist und faul ist und wenn Arbeit schon gemacht ist, er sich natürlich auch da entsprechend gerne anlehnt und große Begriffe übernimmt.
Wie ist das denn bei den modernen europäischen Verfassungen? Waren die Macher derer auch faul und haben Dinge übernommen, die schon da waren?
Also die Faulheit ist sicher ein Aspekt, sollte aber jetzt natürlich nicht das primäre Argument sein. Ich denke, von den modernen Verfassungen, wenn wir sprechen von den Verfassungstexten nach 1945, ging es übereinstimmend darum, natürlich den menschenverachtenden Erfahrungen des Totalitarismus, des Zweiten Weltkrieges, möglichst durch die Verfassungsgebung einen Riegel vorzuschieben, dass sich eben eine solche Erfahrung in Europa nicht wiederholen kann. Also da würde ich nicht von irgendeiner Faulheit sprechen. Und weil Sie von den großen Linien gesprochen haben, jetzt gerade für die deutsche Verfassungsgebung, es ist absolut faszinierend zu sehen, wie die Beratungen, die Argumente und die Formulierungen dieses Gesetzes über die Grundrechte der Deutschen vom Dezember 1848 sowohl gewirkt hat auf die verfassungsgebende Beratung der Weimarer Reichsverfassung 1919, aber dann auch gerade im Parlamentarischen Rat. Also da haben wir Grundrechte wie zum Beispiel das Recht auf den gesetzlichen Richter, Artikel 101 Grundgesetz, wo wir nur in ganz knappen Beratungen den Hinweis haben, die eigentlichen Diskussionen haben 1848 schon stattgefunden und darauf kann der Verfassungsgeber aufbauen. Und das Gleiche, diese gleiche Rückwendung und jetzt nicht im Sinne einer Faulheit, sondern ich würde sagen einem Vertrauen auf die Traditionen, auf das, was historisch gewachsen ist, sehen wir auch beim französischen Verfassungsgeber 1958, der gerade durch die Kontinuität dieser Erklärung von 1789, die 1791 wiederholt wird, 1793 wird sie modifiziert, dann haben wir 95, 99, 1814, 1848 und 52 diese Rechteerklärungen nicht, auch nicht 1875. Und dann kommt aber, nachdem die Entscheidung mit der dritten französischen Republik ab 1875 endgültig zugunsten der Republik gefallen ist, immer wieder dieser Bezug in den Präambeln der Texte Vierte Republik 1946, Fünfte Republik auf diese Rechteerklärung hier entsprechend zum Tragen. Genau das Gleiche hinsichtlich der Unteilbarkeit der Republik und auch dieser starken Position des Republikanismus. Man könnte auch, wenn man historische Linien überlegt, ein bisschen frech überlegen, inwieweit nicht der amerikanische Präsident ein Ersatzmonarch ist und der französische Präsident ist es gerade in den aktuellen Diskussionen um diesen Artikel 49.3 der Verfassung hinsichtlich der Rentenreform, haben Sie ja gezeigt, ist ganz sicher auch ein Ersatzmonarch im Sinne einer sehr starken Exekutive, die eben durch die direkte Wahl des Volkes über eine gleich demokratische Legitimation wie die Legislative, also eben das Repräsentantenhaus beziehungsweise die französische Nationalversammlung verfügt und dadurch auch mit Verfassungsrechten und Befugnissen ausgestattet sind, die nicht von der Legislative eingehegt werden können. Und der Verfassungsgeber hat das so gewollt.
Sagt Ulrike Müßig, wir haben gesprochen über die historischen Linien in den Verfassungen bis heute. Vielen Dank dafür.
Gerne, sehr gern geschehen.
Matthias, um ein Fazit zu ziehen von dem, was wir in dieser einen Stunde History gehört haben. Auch wenn die Verfassung von 1793 nie in Kraft getreten ist, sie war wichtig für die weitere Entwicklung der Demokratie.
Also wenn du mich fragst, würde ich sagen, zweifellos, jawohl, das war sie. Und schon die Präambel dieser Verfassung, die hat es in sich, da werde ich jetzt mal etwas draus vorlesen, und zwar folgendes. Das französische Volk hat in der Überzeugung, dass Vergessen und Verachtung der natürlichen Menschenrechte die einzigen Ursachen des Unglücks in der Welt sind, sich entschlossen, in einer feierlichen Erklärung dieser heiligen und unveräußerlichen Rechte darzulegen. Und dann wird das Ziel der Gesellschaft definiert, nämlich allgemeines Glück. Und das erinnert nun verdammt an die amerikanische Unabhängigkeitserklärung von 1776. Und weiter heißt es, alle Menschen sind von Natur und vor dem Gesetz gleich. Und das wiederum ist die Grundlage unserer modernen Demokratie. Und insofern ist die nie in Kraft getretene jakobinische Verfassung vom 24. Juni 1793 ein Meilenstein, eine Grundlage und ein erstrebenswertes Ziel aller Gesellschaften.
Und viele Menschen hier in Europa haben ja auch noch gar nicht so lange die Möglichkeit, in einer Demokratie zu leben. Bis 1989 gab es ja genug Länder in Europa, in denen es eben keine freien Wahlen und keine Meinungsfreiheit gab, die stattdessen unter staatlicher Überwachung und einem diktatorischen Regime gelitten haben. Unter anderem auch im Osten unseres Landes. In der Anfangszeit der DDR hat es dagegen aktiven Widerstand gegeben. Durch einen Volksaufstand am 17. Juni 1953. An dem Tag gab es Streiks und Massenproteste im ganzen Land. Der Aufstand wurde blutig beendet, mindestens 55 Menschen wurden getötet, mehr als 15.000 festgenommen. Dieser Aufstand, der als einer der großen revolutionären Erhebungen in Deutschland gilt, besprechen wir in der nächsten Eine Stunde History. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.